ohne dass das jetzt abgedroschen klingt, habe ich jetzt den Staffelstab übernommen und hoffe, dass ich den erfolgreich in die nächste Generation weitertrage. Und dazu gehört, wenn man das erfolgreich machen will, dass man progressiv nach vorne denkt und neue Wege geht, neue Wege entdeckt. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass ich das Alte abreißen muss.
Pioniere wie wir. Der Kehnbaum-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pioniere wie wir. Heute habe ich das Vergnügen, mit Thomas Schneider sprechen zu dürfen, der gemeinsam mit seinem Vater sowie einem externen Manager das Familienunternehmen Hasenkamp in inzwischen fünfter Generation führt. Hasenkamp mit Sitz in Frechen bei Köln ist heute, 120 Jahre nach seiner Gründung, ein international tätiger Logistik- und Transportanbieter mit einem besonderen Schwerpunkt, nämlich der Kunst- und Kulturgüterlogistik. Wir sprechen daher in dieser Folge nicht nur über Thomas' Einstieg ins Familienunternehmen, die Zusammenarbeit mit seinem Vater und seine persönlichen Führungsprinzipien. Wir behandeln auch ausführlich das Thema Kunst und ihre Rolle, nämlich, dass sie, nach Thomas' Auffassung, als Teil von Kultur erfahrbar gemacht werden muss und lernen dabei, dass der Transport und die Lagerung wertvoller Kulturschätze doch mit der einen oder anderen Herausforderung verbunden sein kann. Imponiert hat mir in unserem Gespräch der beeindruckende Innovationsgeist, mit dem es das Familienunternehmen geschafft hat, die gesamte Palette seiner Dienstleistungen besonders nachhaltig zu gestalten. Angefangen von eigens entwickelten wiederverwendbaren Transportboxen bis hin zu energiepositiven Lagerhallen. Nachhaltiges Handeln, so wird deutlich, ist im Hause Schneider nichts, was auf politischen oder ideologischen Druck hin entstanden ist. Es ist vielmehr ein Herzensthema und eine Selbstverständlichkeit enkelfähigen unternehmerischen Handelns. Gerade deshalb wünscht sich Thomas bei dem Thema Nachhaltigkeit von der Politik mehr Konsequenz, aber auch mehr Realitätssinn. Ich habe das kurzweilige Gespräch mit Thomas sehr genossen und wünsche euch nun ebenfalls viel Spaß beim Zuhören. Tommy, schön, dass wir heute hier bei euch sein dürfen. Wir fangen heute mal anders an, unkonventionell. Wenn du nicht im Unternehmen arbeitetest, was hättest du gemacht?
Gute Frage. Wäre ich im anderen Unternehmen?
Du hast in Köln studiert, hast dann später auch noch promoviert. Hast du immer ein bisschen darauf geliebäugelt, denn hier tätig zu werden? Oder wie ist das überhaupt entstanden?
Nee. Also, es war natürlich irgendwo eine Option, die da war. Aber mein Vater hat immer gesagt, keiner muss. Und hat eigentlich den, sagen wir mal, jetzt nicht schmeichelnd über das Leben als Unternehmer gesprochen. Und in dem Sinne hat jeder von uns Kindern eigentlich machen können, was er wollte. Und ich bin eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater mich angerufen hat, meinen Weg gegangen. Als ganz kleines Kind wollte ich immer Kampfpilot werden. Habe auch, glaube ich, mal mit 14 an den Commodore hier in Nürnberg geschrieben. Aber daraus ist, glaube ich, damals nichts geworden, weil ich glaube, ich wäre auch zu groß gewesen. Und wie andere Leute Feuerwehr oder Mann werden wollen oder Polizist, wollte ich immer das. Und ansonsten war dann für mich nach dem Studium klar, dass ich auf jeden Fall unternehmerisch tätig werde, in welcher Form auch immer. Und da bin ich meinen Weg gegangen.
Und mit deinem Vater, warst du früh oder ihr auch als Geschwister, du hast einen Bruder und eine Schwester, wart ihr irgendwie immer nah am Unternehmen dran? Also ihr habt offensichtlich mitbekommen, was so passiert. Alle Auf und Abs und alles, was dazugehörte. Warst du so früh im Unternehmen dran, dass du zumindest eine Freude hattest und dich früh damit identifizieren konntest?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also wir waren natürlich sehr nah dran, weil das Thema war bei uns als klassisches Familienunternehmen natürlich morgens, mittags, abends Gesprächsthema an jedem Tisch, wo wir saßen. Und in dem Sinne konnte man sich dem gar nicht entziehen. War das jetzt für mich ein Anreiz, da in die Richtung zu gehen? Nein. Aber gut, wir sind natürlich, mein Vater ist von Hause aus Volkswirt und politisch interessiert. Also die ganze Thema Unternehmen, Wirtschaft, Ökonomie im Gänze gepaart mit Politik war bei uns eigentlich grundsätzlich ein Thema. Und das hat uns natürlich am Ende dahin geführt, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Aber hat mich nicht dazu bewegt, dass ich jetzt am Ende sage, ich muss Unternehmer werden oder ich muss in das Unternehmen rein. Also das nicht.
Was macht das Unternehmen heute eigentlich alles genau?
Das haben wir uns auch mal gefragt und das ist gar nicht so einfach. Wir haben lange überlegt, was wir als große gemeinsamen Nenner finden können und im Endeffekt sind wir Projektlogistiker in einem Wort. Also wir sind jetzt nicht die klassische Kontraktlogistiker oder wir haben Projekte und das in verschiedensten Bereichen. Ob es ein Umzug ist, jeder von uns zieht mal um im Leben, das ist halt ein Projekt, was dann stattfindet. Eine Ausstellung ist ein Projekt oder der Umzug eines Labors ist ein Projekt. In dem Sinne haben wir immer unsere Projekte, die sind abgeschlossen und das ist eigentlich die große Gesamtklammer. Und wenn man dann überlegt, was wir für Güter transportieren, kann man die Klammer eigentlich darüber ziehen, dass die Güter, die wir transportieren, komplex sind. Sie sind nicht einfach. Sie sind meistens dann auch sensibel oder groß. Sie sind meistens sehr teuer. Und im Kunstbereich kann man dann auch sagen, nicht wiederherstellbar, wenn was kaputt geht.
Wie war dein Weg zu der Position, die du heute innehast im Unternehmen? Seit wann bist du hier unterwegs? Und was ich auch gern beleuchten möchte mit dir, ist die Frage der Nachfolge, weil das ja viele Familienunternehmen auch beschäftigt. Ich glaube, man darf sagen, ihr habt eine lebendige Nachfolge. Würdest du sagen, das passt so? So von deinem Vater und dir, so als Typologien und in der gemeinsamen Arbeit?
Doch, sehr. Also kann man so sagen, ja. Würde ich jetzt nichts dagegen sagen. Um zur ersten Frage zurückzukommen, wie wir es gemacht haben, gar nicht so akademisch, sondern mehr, glaube ich, so hands-on. Also ich habe in einem anderen Unternehmen auch angefangen. Das war bei uns auch so ein Grundsatzthema. Also man kann nicht direkt hier ins Unternehmen kommen, sondern muss, das kennt man aber von vielen Unternehmen, muss erstmal draußen seine Sporen verdienen. Mhm. Und ich war ja dann unter anderem bei Kühne und Nagel. Die Schule würde ich nach wie vor nochmal empfehlen. Das war eine tolle Zeit. Ich hatte tolle Chefs da. Aber immer mit dem Fokus Controlling und Finanzen, weil mir das eigentlich viel Spaß gemacht hat. Und ganz, ganz früher habe ich ja auch so meine Schwerpunkte im Finanzbereich gehabt und auch in Banken gearbeitet. Also der Fokus war gar nicht so auf die Logistik, sondern auf Controlling und Finanzen. Und war dann irgendwann in Kanada. Mhm. Und irgendwann stand eine Beförderung ins Haus. Und dann wäre ich nach Vancouver gezogen. Und ich glaube, dann hat meine Mutter und mein Vater mal kurz in die Seite gehauen. Und hat gesagt, pass auf, wenn du jetzt nicht mal irgendwie intervenierst, dann ist der zweite Sohn in Nordamerika. Und ich glaube, das fand sie nicht so gut. Und daraufhin hat mein Vater mich angerufen, nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich jetzt nach Vancouver mich bewege, ob ich nicht zurückkommen wollen würde und in die Firma einsteigen will. Also das war eher so die pragmatische Herangehensweise an die Nachfolge. Und dann habe ich mit ihm verhandelt, so wie ich das gelernt habe von meinem Vater, und Bedingungen gestellt. Die wurden natürlich nur bedingt eingehalten, wie das so oft dann auch ist. Und ja, dann habe ich den Entschluss gefasst, zurückzukommen. Hatte auch meine Bedingungen, die mir am wichtigsten waren, wurden auch eingehalten. Logischerweise als
Familie. Wann war das?
Oh, das ist jetzt eine gute Frage, das weiß ich gar nicht.
Auch so vor 10 Jahren schon?
Mindestens 10 Jahren, ja.
Ja,
ja, und dann habe ich meine Sachen gepackt, musste meinem Chef damals sagen, vielen Dank fürs Angebot, aber ich muss leider kündigen. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen.
Und hast du dann hier im Unternehmen dir nochmal verschiedene Bereiche angeguckt oder hattest du früh schon Fokus?
Na, ich habe natürlich über meinen Werdegang und das Großwerden hier in dem Unternehmen natürlich viele Bereiche schon kennengelernt. Ich habe auch mein Taschengeld in Sommerferien aufgebessert, indem ich irgendwie in der Schreinerei gearbeitet habe oder im Lager mit meinem Bruder Kisten geschleppt. Also so haben wir eigentlich angefangen. Und daher kannte ich eigentlich ganz gut, was hier passiert. Habe mir dann allerdings einen Bereich rausgenommen, wo mein Vater mir empfohlen hat, den nicht zu nehmen, weil der jetzt nicht gerade profitabel war. Und den gab es auch nicht so richtig. Es war irgendwie so ein Wurmfortsatz, wenn man das so sagen darf. Und den habe ich dann genommen und dann auch mit viel Glück und guten Leuten dann zum sehr profitablen Bereich dieser Firma gemacht. Und
welcher ist das? Welcher Bereich?
Das war der Commercial-Bereich.
Okay, ja.
Und ja, und dann ist man so hineingewachsen.
Und heute eure Aufgabenverteilung, wie spielt ihr das? Also worüber kümmerst du dich stark und wie aktiv ist dein Vater noch? Und ihr habt noch jemand weiteren, glaube ich, auch in der Geschäftsführung, der aktiv ist. Wie teilt ihr euch das auf, eure Aufgaben und Themen?
Naja, dazu muss man sagen, als ich dann hier im Unternehmen war, haben wir uns von einem langjährigen Partner von meinem Vater getrennt. Mhm. Einvernehmlich und auch total im Guten. Der hatte praktisch, war das so ein bisschen im Innenministerium, wenn man so sagen möchte, des Unternehmens und hatte Controlling und Finanzen genommen und diese ganze Rolle habe ich dann übernommen. So, und diese Situation ist nach wie vor, wie sie ist. Mhm. Dann den Kunstbereich teilen wir. Das war das Steckenpferd meines Vaters, das er auch wirklich aufgebaut hat. Also er hat die ganze Firma aufgebaut, aber den Bereich maßgeblich und das ist auch der Bereich, der auch am größten ist und die größte internationale Reichweite hat. Und dann haben wir noch den Bereich, wir nennen es praktisch die Final Mile Services. Das ist alles, was so im Nicht-Kunstbereich ist und nicht im Umzugsbereich. Also Laborumzüge, große Rechenzentrenumzüge, alles so, was so Spezialprojekte sind. Mhm. Und das macht der andere Geschäftsführer. Wobei dann haben wir auch noch die Logistik an sich selbst, den Dispatch. Das übernimmt auch er, was wieder mit der Kunst reinspielt, das ganze Flottenmanagement etc. Also wir haben so eine größere Aufteilung.
Ist das Thema um die Kunst herum, ist das heute der größte Bereich? Oder wie darf man sich das vorstellen von den Verteilungen?
Also die Kunst ist der größte Bereich.
Okay.
Nach wie vor, aber der andere Bereich, den wollen wir auch dahin kriegen.
Und wenn wir nochmal in die Historie jetzt zurückblicken, das Thema mit der Kunst, der Kunstbereich, der ist maßgeblich durch deinen Vater nach dem Zweiten Weltkrieg so vorangetrieben worden.
Großvater
schon, ja?
Ja, Großvater.
Und wie ist die Geschichte des Unternehmens? Weil ihr seid ja weit über 100 Jahre alt, also
Naja, die Geschichte, also es gab einen Ewald Hasenkamp, der hat die Firma mal gegründet und ganz, ganz früher.
Hier in Köln?
Ja, dann, also die Logistikfirma, so wie wir sie heute kennen, ja, in Köln. Aber ganz ursprünglich kommt Hasenkamp von einem Bauernhof Richtung Westfalen.
Ja.
Und ganz früher haben wir auch Kohle transportiert an die Franzosen sowie an die Deutschen in den damaligen Zeiten. Also das ist jetzt schon, ja, in den Anfängen. Da lag noch der Flöz praktisch und konnte man mit dem Spaten dran. Und war ein ganz normales Transportunternehmen, so wie die entstanden sind, ganz am Anfang mit Pferdekarren und solchen Themen. Und dann gab es eine Paula Hasenkamp, eine Frau damals, sehr modern für die Zeit. Die hat das Unternehmen durch die Irrungen und Wirrungen des Krieges dann auch begleitet. Und die hatte aber keine Kinder. Und die hat dann, das war die Tante meines Großvaters.
Okay.
Und die hat dann das Unternehmen an meinen Großvater, der, glaube ich, der Zweitgeborene war, vererbt, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das war ein Zweitakter-LKW damals, mehr auch nicht. Und dann hat mein Großvater direkt nach dem Krieg angefangen, auch mit Kunsttransporten, und hat sich da einen Namen gemacht.
Ist das rekonstruierbar, warum er sich dem Thema gewidmet hat? War er der Kunst einfach zugeschrieben, zugetan? Also
ja, mein Großvater hat immer gesagt, was ist Kunst? Kunst ist transportabel.
Okay.
Also doch, der war der Kunst schon zugetan, aber der war halt, kam nach dem Krieg, der war lange in russischer Gefangenschaft und hatte einfach gesagt, ich muss jetzt was machen. Und dann in Köln kamen dann die Themen, wie kommen die Kulturschätze wieder aus den Salzbergwerken zurück, wie kommen wir die, ja, bringen wir die wieder in die Städte. Und da hat mein Großvater, auch vielleicht durch Zufall, Spaß dran gehabt und hat dann angefangen, dieses Unternehmen im Bereich Kunst aufzubauen.
Zumal sich ja hier Köln auch wirklich als Kunsthochburg entwickelte in den, ja, Jahren. Heute gibt es natürlich auch noch viele Spuren davon, aber zur damaligen Zeit war das nochmal was ganz anderes. Und jetzt die grundsätzliche Frage, muss man eigentlich die Kunst lieben, um mit der Kunst zu arbeiten, sie zu transportieren? Oder ist Kunst als solches ein Gut?
Schwierig zu beantworten. Lieben würde ich jetzt nicht sagen, respektieren schon.
Ja.
Und Kunst ist für mich vielleicht auch ein zu kurz gegriffener Begriff. Mhm. Kunst ist für mich Kultur. Mhm. Und wir, wenn wir über Kunst reden, oft denken wir an Bilder oder Stahlskulpturen, die alle in der modernen Kunst so präsent sind. Aber ich weiß noch, ich bin mal nach China gefahren als Kunstpacker. Da haben wir Juwelen vom Kaiser von A nach B getragen und verpackt für eine Ausstellung. Also man bewegt sich eigentlich in Kulturen. Und das ist das, was man schon, daher kommt auch, glaube ich, der Respekt. Und das macht auch Spaß. Und ansonsten ist man, das andere Herz ist Unternehmer. Aber okay, ich glaube, wenn man jetzt ganz kulturfremd und kunstfremd wäre, dann würde es wahrscheinlich schwierig sein.
Habt ihr so Projekte, wenn ihr auf die Historie zurückblickt, auf die ihr besonders stolz seid?
Ja, also ich finde schon spannend, dass wir das letzte Unternehmen waren, was die Maske von Tutanchamun transportiert hat. Und das, da gibt es auch noch Bilder von meinem Vater. Die ist danach nie wieder ausgeliehen worden. Wir haben die Nofretete in Berlin transportiert. Wir haben in den 80er Jahren die Terrakotta-Armee eingepackt aus Xi'an und verschifft, was auch bestimmt eine politisch spannende Zeit damals in China noch war. Wir haben Unterwasserschätze aus Alexandria gemacht. Wir haben das Louvre Abu Dhabi eingerichtet. Wir sind Teil dieser ganzen Bewegung in Saudi-Arabien, wo sich dieses Land in einer Geschwindigkeit, glaube ich, die man bisher nicht gesehen hat, einfach öffnet, verändert, dreht innerhalb von 6-7 Jahren, was... Ich habe die Biennale-Eröffnung gesehen, wo ich Menschen mit Tränen in den Augen gesehen habe. Das ist einfach faszinierend, sowas daran teilzusehen. Und das macht schon Spaß.
Wie entstand das, dass ihr so früh, oder ich weiß nicht, wann es losging, kannst du ja nochmal ausführen, aber ihr habt offensichtlich, seid ihr international unterwegs, ja, bedingt sein, je nachdem, was man von wo wie bewegt, klar. Aber wie kommt das, dass ihr beispielsweise in China oder wo auch immer unterwegs seid?
Ich würde mal behaupten, das ist der Neugier meines Vaters zuzuschreiben. Er ist ein wahnsinnig interessierter Mensch an unterschiedlichen Kulturen und hat das an uns Kinder auch weitergegeben. Und er liebt Reisen, er liebt Dinge zu entdecken und Menschen kennenzulernen und mit denen zu diskutieren. Und das hat ihn in die Welt rausgetrieben. Und ich weiß noch, dass wir das erste Mal in Dubai zum Beispiel zusammen waren. Da gab es da gar kein Museum. Also da gab es ein Vor und sonst nichts. Das war weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war vor weit 20 Jahren. Und das fand er aber hochspannend. Und dann haben wir uns da zusammen von Gesprächspartner zu Gesprächspartner gehangelt. Und mittlerweile haben wir Abu Dhabi, Dubai, Katar, also Doha dann, und in Riyadh und Jeddah eine Niederlassung und machen irrsinnige Kulturprojekte. Und das ist, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Wobei auch vielleicht schon meinem Großvater. Mein Großvater hat meinen Vater damals mit 16 in die Bahn gesetzt und da ist er nach Bagdad gefahren wegen der Ausstellung. Damals konnte man noch mit der Bahn bis nach Bagdad fahren. Und das war hochspannend. Mein Vater hat eine Ausstellung aus Tibet geholt und ist da selber zum Verpacken hingefahren. Was auch total spannend war, wenn man in Tibet ist, auch politisch spannendes Umfeld, vor allem wenn es um Kulturgüter geht. Das hat mein Vater wahnsinnig gereizt und reizt ihn bis heute.
Geht es dann teilweise eigentlich auch so weit, dass ihr quasi Ideen an andere Partner herantragt nach dem Motto, hör mal zu, das wäre doch eine mega Idee, wir können das, aber wir müssen doch mal schauen, dass wir das irgendwie auf mehrere Schultern verteilen.
Ja, klar, wir beraten natürlich dann auch schon und wenn es schwierig wird in den unterlegensten Bereichen, da blühen wir eigentlich erst richtig auf. Aber wir haben auch Partner in unserem Netzwerk. Also du hast eben die Group angesprochen. Da gehört zum Beispiel unsere belgische Partnerfirma Mobul dazu. Mhm. Und da gibt's auch unseren Freund, muss man schon sagen, Marc Mertens, der dann sagt, Afrika ist jetzt hochinteressant. Und der fährt jetzt halt nach Afrika und guckt sich da die Kultur an. Und da gibt's dann auch jetzt schon die ersten Ausstellungen. Und so ist das, glaube ich, grundsätzlich bei unseren Partnern, dass wir, ob wir jetzt über die Kunsttrans in Wien sprechen oder Kortmann in Amsterdam, also ich glaube, wir leben in unserer Gruppe Europa und das ist das Spannende.
Was bedeutet Tradition für dich?
Das Gute bewahren und das Nicht-so-Gute ändern. In einem Satz, ich weiß gar nicht, muss mal länger drüber nachdenken, aber im Endeffekt würde sie das glaube ich, ganz gut treffen.
Ich frage, weil häufig ist es ja so, wenn man dann vielleicht auch in jüngeren Jahren in ein Unternehmen einsteigt, ist man, oder ich war es persönlich beispielsweise mit der Frage konfrontiert, oh, jetzt steigst du das Unternehmen ein, das hat so eine lange Historie. Hat das einen Wert für dich als solchen oder bist du einfach progressiv und nach vorne orientiert, dass du dankbar bist für das, was da ist, aber immer auf der Suche nach positiver Veränderung?
Ohne dass das jetzt abgedroschen klingt, habe ich jetzt den Staffelstab übernommen und hoffe, dass ich den erfolgreich in die nächste Generation weitertrage. Und dazu gehört, wenn man das erfolgreich machen will, dass man progressiv nach vorne denkt und neue Wege geht, neue Wege entdeckt. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass ich das Alte abreißen muss. Es ist ein schöner Spruch auch von meinem Vater, ich weiß nicht, ob er von Hegel war, jedes Ding auf die Spitze getrieben wird zum Unding. Und dieser Spruch passt eigentlich wahnsinnig gut, finde ich, eigentlich auf jede Lebenslage, wenn man sich darüber nachdenkt. So, und danach versuche ich zu leben. Es ist irgendwo die goldene Mitte. Natürlich muss man auch gegen Dinge, die in der Vergangenheit vielleicht Tradition waren und nicht gut gelaufen sind oder jetzt nicht mehr passen, die muss man ändern. Aber genauso gut gab es viele Dinge, die gut waren und die man bewahren sollte. Und vor allen Dingen, wenn es um Werte geht, um ein Miteinander, ich glaube, da ist dann die Tradition eines Familienunternehmens dann schon so, dass man darin aufwächst, dass das Wertekonzept, was man übernimmt, und da würde ich jetzt zum Beispiel nicht so viel dran ändern.
Wie sieht eure Wettbewerbslandschaft aus? Gibt es viele Familienunternehmen? Ist die Tatsache, dass ihr ein Familienunternehmen seid, ein Wettbewerbsvorteil gar? Wie schaust du da drauf?
Es gibt sehr viel Wettbewerb, sonst hätte ich weniger Falten. Aber früher waren es alles Familienunternehmen. Mittlerweile gab es eine ziemliche Konsolidierungswelle. Viele Private Equities sind eingestiegen in den Bereich. Ich glaube, ohne wirklich zu wissen, worauf sie sich einlassen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Für uns steht das nicht zur Debatte. Wir wollen mit unseren Mitteln weiter wachsen und weiterkommen und auch mit unseren Mitarbeitern weiterarbeiten. Und wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Was macht am Ende die Stärke eines Logistikunternehmens aus? Also wo liegt eigentlich die tatsächliche Kraft? Ist das in der Prozesshandhabung, Digitalisierung, Termintreue? Was fließen da so für Faktoren rein, wo ihr sagt, wenn wir miteinander arbeiten, dann könnt ihr euch auf das und das verlassen. Da sind wir besonders gut.
Also das kommt, glaube ich, ganz stark an, von welchem Logistikunternehmen du sprichst. Also da kannst du nicht Kühne und Nagel und Hasenkamp vergleichen. Das ist so komplett unterschiedliche Themen. Das eine ist ein Konzern, das andere ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Also da kommt auf die Art, bist du ein Kontraktlogistiker, da kommst du gar nicht um Termintreue rum. Also wir haben Güter, die wahnsinnig sensibel sind. Das heißt, bei uns steht Qualität ganz, ganz oben. Und dafür treten wir auch ein mit unserem Namen und da müssen wir sehen, dass da einfach kein Fehler passiert. Und damit versuchen wir auch beim Kunden zu punkten.
Ist eigentlich so ein Unternehmen wie Kühne nicht vergleichbar, aber schwebt da noch irgendwie ein Unternehmergeist mit? Weil der Herr Kühne, der ist ja, den gibt's ja auch noch. Der ist ja irgendwo präsent.
Ich glaube schon, dass das taucht. Also ich glaube, Herr Kühne ist ein starker Charakter und ich glaube schon, dass der noch seinen Footprint in dem Unternehmen verlässt, was natürlich bei der Größe allein schon schwierig ist. Aber ich kann nur sagen, ich hatte eine tolle Zeit da und ich habe viel gelernt und habe auch viele Dinge, die ich da gelernt habe, versuche ich hier auch umzusetzen. Also gerade was Controlling und Finanzen angeht, habe ich mir viel abgekupfert. Bin längst noch nicht an dem Ziel, aber finde, das ist schon ein beeindruckendes Unternehmen.
Wenn ihr euch mit Innovation auseinandersetzt, was sind da die Themen, die dich treiben, mit denen ihr euch aktuell beschäftigt?
Wir investieren wahnsinnig viel in Software und Digitalisierung des Unternehmens. Wir versuchen, die Prozesse zu vereinfachen, zu verschlanken. Das geht bis hin, dass wir einfach sagen, wir müssen Mitarbeiter schneller in diesen sehr komplexen Bereich integrieren. Und dafür muss eine Software viel abnehmen. Und da arbeiten wir gerade dran.
Nachhaltigkeit, was bedeutet das für euch?
Ist kein ideologisches Dogma, sondern wenn man jetzt in der Politik lesen würde, wäre mein Vater so ein klassischer alter weißer Mann. Der hat aber schon angefangen, nachhaltig zu arbeiten. Da gab es eine Greta Thunberg noch nicht mal. Ein Beispiel ist, dass mein Vater viel investiert hat, gab es vorher noch nicht in CO2-neutrale Depots. Und das hat Sinn gemacht. Das hat er sich errechnet. Und ich würde mal grundsätzlich die Hypothese aufstellen, jeder Unternehmer handelt nachhaltig, weil es am Ende des Tages um Kosten geht und Gewinne. Und wer nicht nachhaltig handelt, ist ineffizient. So, und das treibt jeden Unternehmer so. Und darum haben wir auch schon seit 100 Jahren Mietkisten. Wir refurbischen Kisten. Wir haben Kisten, die innen drin einen flexiblen Rahmen haben. Das sind aber alles Dinge, die wir gemacht haben, weil sie sinnig sind und nicht, weil uns irgendeine Regierung dazu angeleitet hat, das zu tun.
Wie funktionieren diese Mietkisten?
Für eine Ausstellungszeit. Die fliegen dann nach Amerika zum Beispiel für eine Ausstellung. Da werden sie ausgepackt und dann kommen die Kulturgüter ja Gott sei Dank meistens wieder zurück. Und dann wird die Kiste wieder hier ins Lager gestellt.
Also wenn ihr das macht, ist das was Besonderes oder machen das alle schon?
Also ich glaube, wir waren die Ersten mit diesen Kisten, aber mittlerweile machen das mehrere.
Okay. Und beim Thema Nachhaltigkeit, weil ihr ja natürlich auch viel unterwegs seid im Transportwesen, ist das etwas, du hast gerade gesagt, mit dem beschäftigt ihr euch natürlich, was ist die effizienteste und sinnvollste Lösung. Aber bekommt ihr beispielsweise auch Druck von außen herangetragen, auch von Kunden, dass sie sagen, hey, was ist eigentlich mit eurer Flotte, wo steht ihr da, was gibt's da für Veränderungen?
Aus dem Privatkundenbereich, wenn überhaupt, nicht aus dem öffentlichen Bereich. Und da arbeiten wir natürlich dran und versuchen mit denen zu reden und überlegen auch mit den CO2-Rechnern da uns irgendwie anzunähern. Das, worauf ich aber immer poche, ist, dass wir kein Greenwashing betreiben. Also wenn ich jetzt sage CO2-freie Depots, muss man dem auch immer anfügen, das Depot ist aber mit Beton gebaut. Das heißt, irgendwo ein CO2-Footprint ist natürlich da. Den kann ich jetzt irgendwie vielleicht auch abschreiben über die nächsten Jahre, wenn ich das jetzt alles durchrechne bis zum letzten Müh. Das halte ich dann aber auch wieder für unsinnig. Auf jeden Fall gibt es keine konventionellen Heizungen und Kühlungen oder Klimatisierungsthemen mehr in den Lägern. Und das ist halt ein Schritt.
Und wie ist dein Eindruck so auf politischer Ebene? Du hast ja gerade mit dem kleinen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben, was Dogmatismus anbelangt. Denn 2022, ich habe ja ein Zitat von dir, da hast du nochmal darauf hingewiesen, beim Logistik-Summit, dass bei Vergaben ausschließlich der Preis zählt und Nachhaltigkeit eine untergeordnete Rolle. Ist das immer noch so?
Das ist nach wie vor so und das ist, glaube ich, auch das Problem unserer Regierung, dass sie Wasser predigen, aber Wein trinken. Und darum haben wir auch diese politische Landschaft, die ich nicht für gut halte, was da im Moment passiert, wenn man sich die Umfragen anguckt. Und ich glaube, es ist gut daran, wenn wir da schnell gegensteuern.
Dein Vater hat ja auch ein paar markige Kommentare dazu bei verschiedenen Gelegenheiten geteilt. Wenn du heute drauf schaust, da du dich auch politisch engagierst, könntest du uns daran nochmal teilhaben lassen, warum machst du das? Und die Frage ist auch darauf abgezielt, zuletzt war ja häufiger zu hören, war die Wirtschaft, wer auch immer sich dahinter verbirgt, und auch Unternehmerinnen und Unternehmer in der Vergangenheit zu leise oder zu wenig engagiert. Ja? Und von dir weiß ich ja, dass du dich engagierst. Warum machst du das?
Naja, wir leben in einer Demokratie und ich glaube, bis jetzt ist das noch die beste Regierungsform, die wir uns ausdenken können. Zumindest kenne ich keine bessere auf lange Sicht, außer der gutmütige Diktator. Den gab es aber in der Geschichte selten bis nie. Vor allem nicht über Jahrzehnte hinweg. Das heißt, die Demokratie ist für mich eigentlich das, was zu bewahren ist. Aber die Demokratie verlangt, dass jeder in dieser Gesellschaft, der in dieser Demokratie lebt, sich engagiert. Und das sind nicht nur die Unternehmer, sondern das sollten alle tun. Und aus diesem Ansatz her, sage ich, kann ich nicht nur am Stammtisch stehen und irgendwelche Parolen schwingen und sagen, was alles schlecht läuft, sondern ich muss meine Zeit opfern am Ende des Tages, die ich nicht mit meiner Frau, nicht mit meinem Kind oder nicht mit dem Unternehmen verbringe oder nicht mit der Freizeit verbringe, um in meinem Rahmen was dazu beizutragen. Und darum engagiere ich mich in der Politik, weil mir liegt die Demokratie sehr am Herzen. Und wenn man früher sich Stadträte anguckt etc. und sieht, wie die besetzt waren und sich das heute anguckt, dann ist da ein extremer Verfall an Kompetenz zu sehen. Und das kann ich auf den Landtag hochschreiben oder ich kann das auch mir im Bundestag angucken. Wir haben nicht mehr die Leute, die eigentlich in der Politik sind. Und das merken wir. Ich halte unsere Regierung für maximal inkompetent.
Was ärgert dich am meisten?
Dass Dinge gefühlt, ohne wirklich nachzudenken, gemacht werden. Ja, also wir subventionieren Elektroautos und dann kaufen sich Leute Elektroautos und auf einmal werden die Goodies praktisch wieder weggenommen, ohne Sinn und Verstand. Man schaltet Atomkraftwerke auf, importiert aber den Strom aus Frankreich, aus der Atomenergie. Ich sage CO2 ist schlecht, aber ich fahre unsere Kohlekraftwerke hoch oder importiere den Strom aus Polen. Das kann man nicht rational erklären und das stört mich. Also das ist jetzt gar nicht auf irgendeine Partei gemünzt, das geht parteiübergreifend. Und wir bauen diesen Staat immer weiter aus und jeder weiß, dass ein Staat der ineffizienteste Unternehmer aller Zeiten war. Das ist empirisch bewiesen, also muss ich eigentlich aus der Lehre ziehen, weniger Staat, mehr privat.
Hast du denn den Eindruck jetzt über dein Engagement, über den Austausch, den du mit politischen Entscheidungsträgern führst, aber auch der Tatsache, dass du weitere Unternehmer, Unternehmerinnen, Wirtschaft, vielleicht auch Verbände mobilisieren kannst, dass die Qualität des Austauschs, die Erkenntnisse sich steigern? Wo stehen wir da gefühlt?
Also erstmal kann ich dir sagen, dass das maximal frustrierend bisher war, in der Politik aktiv zu werden und viel sich um die Akteure in der Politik selbst dreht, anstatt dass wir Politik für die Menschen machen. Und das ist eigentlich der Hauptjob. Wir müssen eigentlich den Menschen das Leben vereinfachen und nicht erschweren. Und das habe ich bis jetzt nicht festgefunden. Und es ist mühsam, es ist teilweise frustrierend, es ist zäh. Aber es führt halt keinen Weg dran vorbei. So ist unser System und wir müssen mit in dem System kämpfen und uns damit auseinandersetzen. Und ich glaube, umso mehr Leute sich in die Politik trauen, was ich erschreckend finde, dass das viele heutzutage noch nicht mehr tun. Weil sie Angst haben über öffentliche Aufträge oder dass sie von den Medien gegeißelt werden oder. Ja, irgendwelche Partyfotos von jugendlichen Zeiten hervorkommen. Aber ich meine, auch dieses, es gibt keine Leute mit weißen Westen und wir sind alles Menschen und wir machen Fehler. Es geht, glaube ich, darum, was wir verkörpern und wofür wir uns einsetzen. Und daher, glaube ich, sollte man den Mut haben, sich zu engagieren politisch. Ich würde sogar sagen, das ist eine Pflicht eines jeden Demokraten, sich politisch zu engagieren. Vor allen Dingen der Leistungsträger dieser Gesellschaft, ja, von wirklich alle, die draußen arbeiten und schaffen, die müssen halt auch noch sich in der Politik engagieren. Und das ist mühsam. Und ich glaube, dann können wir was schaffen. Alleine wird's mühsam.
Wenn du über Führung nachdenkst in dem Kontext auch, ich finde, eine berechtigte Kritik neben denen, die du genannt hast, ist natürlich auch, dass wir in Deutschland keine wirkliche Erzählung davon haben, wer wir sein können wollen. Ja, weil es gibt keine Vision oder ein Narrativ oder irgendwie etwas, an dem wir uns orientieren könnten als Land. Wenn vielleicht auch die eine oder andere Branche schwächelt oder sich verändern mag, also nach Schumpeter, was kommt, was folgt und wir haben keine Erzählung. Ist das etwas, was dir auch fehlt? Verbindest du das auch mit Führung? Also wenn du darüber nachdenkst, wie, und zwar auf alle Ebenen gemünzt, Makro, Mikro, ja, was verbindest du mit dem Thema? Was bedeutet das vielleicht auch für euch hier?
Naja, ich würde erstmal widersprechen. Ich glaube, wir haben ganz viele Themen, die wir als Narrativ nutzen könnten, um uns daran festzuhalten. Wir haben ein Land.
Klar, nutzen könnten, ja, aber wir machen es nicht.
Das stimmt, aber wir haben einen sagenhaften Aufstieg hingelegt mit Blut und Schweiß nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir praktisch wie Phönix aus der Asche gekommen sind, mit wirklich harter Arbeit. Und das waren alles Tugenden, an denen wir uns orientieren könnten. Und wir reden immer von der Wirtschaft. Was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist das, was wir sind. Und zwar jeder in dieser Gesellschaft ist Teil der Wirtschaft. Ohne Wirtschaft funktioniert gar nichts. Ob es Handel ist, Wirtschaft allgemein. Und jeder, der irgendwie Geld verdient, in irgendwelcher Form. Ob es der Krankenpfleger ist, der Schaffner, der LKW-Fahrer, der Unternehmer. Wir sind alle Teil der Wirtschaft. Und wenn wir unseren Wohlstand bewahren wollen, dann müssen wir sehen, dass wir da vorankommen. Und das waren die Tugenden, die es geschafft haben, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzusteigen. Und an denen sollten wir uns dringend wieder orientieren. Und da ist genau alles, was 35-Stunden-Woche ist, genau das Falsche. Sondern wir müssen wieder hart arbeiten. Und die Konkurrenz, kann ich nun sagen, ist im Ausland. Und wir leben in einer globalisierten Welt. Die Konkurrenz schläft nicht. Und da können wir zum nächsten politischen Versagen kommen, ist unser Bildungssystem. Wir brauchen wieder eine Leistungskultur. Wenn sich hier aus der Stadt die Leute rühmen, dass es nur noch 300 Kinder gibt, die nicht in die weiterführenden Schulen ihren Platz finden, dann ist das ein Armutszeugnis und kein Loblied. Wir müssen massiv investieren. Wir können immer sagen, Frauen und Männer sollen beide arbeiten und machen und tun. Ja, dann ist es die Aufgabe des Staates, die Infrastruktur dafür herzustellen. Es kann nicht sein, dass sich alle Leute um Kita-Plätze prügeln. Wir müssten die beste Bildung haben. Ich sag mal, ich hatte mal das Vergnügen, ein Jahr in einer amerikanischen Privatschule zu sein. Das würde ich mir hier wünschen für die öffentlichen, weil ich bin kein Fan von Privatschulen. Ich bin auch kein Fan von eigentlich Privatuniversitäten in dem Sinne. Weil das, was ich auf der Universität Köln gesehen habe, wir haben uns übergreifend unterhalten können. Mit Leuten aus dem Philosophikum, aus den unterschiedlichsten Richtungen. Historiker, Chemiker, Physiker, Juristen, BWLer. Volkswirte, es war alles da. Und das ist doch eigentlich das, was spannend ist. Und das ist doch, was den Horizont erweitert. Und dafür ist ja auch eine Universität da oder eine Schule. Und auch das ist die Grundfeste der Demokratie. Wenn wir dumme Leute züchten, dann kann es ganz schnell in das ein oder andere Extrem kippen. Und das halte ich für sehr gefährlich. Und das hatten wir alles auch schon mal. Umso besser die Bildung unserer Kinder ist, umso fester ist die Demokratie und so besser kommen wir voran.
Wenn du im Ausland bist, spürst du das direkt wahrnehmbar, weil du bist ja in vielen Ländern und so unterwegs, dass da eine andere Dynamik herrscht, ein anderer Hunger, ein grundsätzlich anderes Interesse und auch eine Einstellung?
Ja, massiv. Da ist eine ganz, ganz andere Moral. Die Leute, die wollen das Essen auf dem Teller haben. Da wird gekämpft. Das ist eine ganz andere Mentalität als bei uns. Wir sind total satt und fett und sitzen hier in unserem im Wohlstand. Und den zehren wir leider langsam auf. Und wenn du eben schon Schumpeter zitiert hast, es wäre doch mal schön, wenn wir es schaffen, ohne Kriege aus dem Tal der Tränen nicht direkt da reinzulaufen, sondern eigentlich uns wieder zu besinnen auf das, was wichtig ist und womit man vorankommt, bevor wir wieder alles in Schutt und Asche legen.
Das stimmt. Was sind deine Führungsprinzipien?
Ach, das ist wieder so eine akademische Frage, die ich schwer beantworten kann.
Hier bei euch, ja, du hast ja eben ein paar genannt, ja, vielleicht.
Ach, ich bin da, glaube ich, du bist ja auch Mannschaftssportler gewesen. Ich glaube, das ist eigentlich so da, wie wir ticken. Also ich bin fester Überzeugung von der Schwarmintelligenz. Ich habe zu viele schlauere Leute kennengelernt als mich selbst, dass ich denke, ich habe die Weisheit alleine mit Löffeln gefressen. In dem Sinne, mein Prinzip ist, immer Leute zu finden, die besser sind als ich. Das ist, glaube ich, mein Führungsstreben. Und das gelingt mir auch in der einen oder anderen Richtung. Und ich habe wahnsinnig Lust, mit auch jungen Leuten zu arbeiten und die nach vorne zu bringen und zu entwickeln. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, den Freiheiten zu geben. Und erwarte natürlich auch über die Maßen Leistung. Habe ich aber auch so anders nicht vorgelebt bekommen. Also ob es der Urlaub ist, der praktisch mit gepackten Koffern, Taxi vor der Tür abgesagt wurde, weil dann doch irgendwas im Unternehmen passiert ist und die ganze Familie wieder auspacken durfte. Ob es die Wochenenden sind. Mein Vater, der immer um 10 Uhr am Sonntagabend nochmal in die Firma gefahren ist und hier in Köln zumindest die Fahrer verabschiedet hat, die dann auf Tour gefahren sind. Ach, das sind alles so Prinzipien. Ich glaube, die sind ganz gesund. Und den leben wir auch. Und ich glaube, auch meine Mitarbeiter, auf die ich sehr stolz bin, leben das auch. Und die leben für diesen Laden. Und ist das ein Führungsprinzip jetzt?
Das ist ein gutes Führungsprinzip, ja. Und führt uns auch zu unserer letzten Frage. Neben also der Zielsetzung, das Unternehmen, die Stadt, das Land nach vorne zu bringen. Hast du noch irgendetwas, was auf deiner Bucketlist steht?
Privat oder unternehmerisch?
As you like.
Also unternehmerisch fangen wir mal mit an, auf jeden Fall. Also ich möchte die Geschichte, die mein Vater von meinem Großvater übernommen hat, in sehr schwierigen Bedingungen. Weil mein Vater derjenige war, der den Laden wirklich aus sehr, sehr schwierigen Zeiten wieder nach oben gebracht hat, fortsetzen. Das steht auf meiner Bucketlist und ich hoffe, wenn es mal irgendwann funktioniert, vielleicht habe ich auch irgendwie jemanden, der das dann auch wieder weiterführt. Und privat eine Sache sagen würde, dann mit dem roten Doppeldecker durch die Serengeti fliegen.
Danach kann nichts mehr kommen.